von jemandem gehört habe, da im Geschäft, wo Millionenbeträge drinstecken, nicht etwas in dieser wirtschaftlichen Rezession daneben geht, nicht? Dann, ja, was dann? Ja. Es gab einen Schwaben, ne? Der hat immer gesagt, das Leben ist ein Fest. Er war, glaube ich, Fabrikant. Und dann kam ein schwerer Schicksalsschlag. Ich glaube, im Krieg, dass seine Fabrik abbrannte. Dann hat man ihn gefragt, na, wie ist denn? Ist Leben immer noch ein Fest? Dann hat er gesagt, jawohl, das Leben ist ein Fest. Und ich habe einen Pastor gekannt, einen gläubigen Pastor, der auch immer wieder betont hat, jawohl, in Christus haben wir das Leben und die Fülle. Er wohnt in Essen und dann Bombenangriffe, sein Haus zerstört, fast alles verloren. Das Einzige, was er retten konnte, war ein Klavier. Und dann hat er sich, als die Häuser noch brannten, das Klavier stand draußen, ans Klavier gesetzt und ein Lob- und Danklied gespielt. Das sind Beweise dafür, dass diese Menschen unter der Führung des Geistes standen. Und wie Psalm 23 sagt, der Herr ist mein Hirte.
Wer wird...
Ja, mir wird, da steht eigentlich, mir mangelt nichts. Ne? Ich wollte jetzt den Nachdruck mal darauf legen, in diesem Sätzchen, der Herr ist mein Hirte, auf dieses Possessiv, also dieses besitzanzeigende Fürwort, mein. Und wer das weiß, dass der, dem alle Gewalt gegeben ist, im Himmel und auf Erden, führt, der darf geborgen sein. Der darf wissen, Gott macht keine Fehler. Und er darf wissen, dass das, was wir auch in diesem Lied gesungen haben, Wirklichkeit ist. Freilich ist immer wieder das Problem, dass wir auch als Kinder Gottes uns eben in schwierigen Situationen ihm so überlassen sollen, dass wir seiner Führung vertrauen und ihm trauen. Und darum möchte ich zunächst anhand des Psalm 23 nochmal einige der Prinzipien kurz aufzeigen, wie Gott führt. Der gute Hirte wird hier als Beispiel genannt, wie er die, die ihm vertrauen, nachher so führt, dass das Ziel, das Ende immer herrlich ist. Nämlich der Schluss vom Psalm 23, Sie kennen ihn ja. Der Herr ist mein Hirte, mir mangelt nichts. Und in Johannes 10 sagt ja der Herr Jesus in Bezug auch auf diese Hirtenfunktion, dass er das Leben und es im Überfluss uns geben will. Also so, dass unser Gefäß überfließen soll, wenn es entleert ist und in der richtigen Stellung zu ihm. Ich will jetzt nicht die Verse einzeln durchgehen, sondern möchte nur etwas Entscheidendes dort sagen. Während in den ersten Versen die dritte Person Singularis gebraucht wird, nämlich er, heißt es dann nachher, wo es in das finstere Tal geht, ich fürchte kein Unglück, denn du bist bei mir. Du, zweite Person. Es soll also gerade, wenn in unserem Leben mal dunkle Zeiten da sind, so ein dunkles Tal auftaucht, dann ein so enges Verhältnis zu diesem Hirten, zu unserem Führer, zu Jesus Christus durch den Heiligen Geist entstehen, dass wir in diesen Schwierigkeiten nicht verzweifeln, nicht verzagen, nicht darunter zerbrechen sollen, sondern gerade dort merken, du bist da, ein ganz enges Verhältnis. Und ich meine, das haben viele immer wieder bezeugt, die Jesus kannten, die in solche Führungswege hineinkamen. Also aus dem Er, wo man noch so ein bisschen distanziert sein kann, soll das engste Verhältnis werden. Du bist bei mir. Sein Stecken und Stab trösten. Und dann heißt es, wenn der Betreffende durch dieses Tal hindurchgeführt worden ist, dass er voll einschenket, einen Tisch deckt angesichts des Feindes. Stellt sich mal so eine Kriegsführung vor, nicht? Da ist die Front weit herangerückt und da steht ein gedeckter Tisch angesichts des Feindes, darf man sich setzen und beschenken lassen. Das kann einer sagen, der durch solche tiefen Wege den Herrn so nah kennengelernt hat, dass er weiß, in Jesus Christus werden wir reich beschenkt, haben wir die Fülle und wir werden gesalbt, das Haupt soll mit Öl gesalbt werden und das ist das Sinnbild für den Heiligen Geist. Wer also Geistesfülle haben will und den sichersten Weg gehen will, der soll gerade in den Schwierigkeiten zum Lob und Dank kommen, soll sich eng an den Herrn und seine Führung anlehnen und darf dann erfahren, dass Gott antwortet mit Fülle, mit Segnungen, dass wir da voll Geistes sein dürfen. Und dann heißt es, Gutes und Barmherzigkeit folgen mein Leben lang. Und das Entscheidende ist dann sogar, erst nach den Briefen des Apostels Paulus drüben zu erwarten. Da wird erst deutlich, was der Herr an seiner Gemeinde gewirkt hat und wie wir in einer wunderbaren Weise und Herrlichkeit beschenkt sind. Dann wird erst voll offenbar, was Gott gewirkt hat. So sollten wir also uns dieser Führung unseres Hauptes anvertrauen, von ihm immer wieder inspirieren lassen. So heißt es in Römer Kapitel 8, Vers 14, so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, sind Söhne Gottes. Wir sollen aus dem Kindheitsstadium herauskommen und geistlich so wachsen, dass, wie es dann Psalm 32, Vers 8 sagt, wir uns durch seine Augen leiten. Was wünschen sich eigentlich Eltern oder Pädagogen sehnlicher als dies, dass die Kinder oder die Schüler mal so durch Augen der Erzieher oder Pädagogen geleitet würden? So ein Blick genügt nicht, wenn da hinten einer Blödsinn macht. Eine schöne Sache, dann braucht man doch nicht mit der Hut oder sonst mit anderen Mitteln einzugreifen. Möchte das Gott auch? Ja. Psalm 32, Vers 8, wir sollen nicht sein wie die Ross- und Maultiere, die durch Zaumzeug und Zügel geleitet werden. Gott möchte, dass wir in einem solchen Liebesverhältnis stehen, dass wir in diesem Blickkontakt erfahren, was Gottes Wille ist. Wer hat das uns vorexerziert? Jesus, nicht? Er hat nichts getan, was er nicht den Vater zuvor tun sah. Er hat also so ein Gespür gehabt, was der Wille Gottes sei, dass er Augenblick um Augenblick in totaler Abhängigkeit vom Herrn seinen Weg ging. Und wenn Gott uns das schenken kann, dann dürfen wir wissen, wir kommen in dieses Sohnestadium hinein, werden nicht mehr bewegt von allerlei Winterlehre, wie das jetzt in dieser Endzeit der Fall ist, sondern dürfen ihm folgen und heranreifen zum Mannesalter. Von denen sagt ja dann auch Johannes, dass sie ihn kennen von Anfang an, dass sie Einblicke gewinnen in die Heilspläne Gottes, in die Zukunft und lassen sich dann immer wieder durch die Gnade leiten. Die Gnade soll uns nämlich erziehen. Und wir sollten nicht, leider ist das oft noch der Fall, ja, auch unter anderen Züchtigungen stehen. Es gibt nämlich auch Züchtigungsleiden, die auch noch Liebesschläge sind, die aber nicht in diesem wunderbaren Führungsverhältnis, wie wir das von Psalm 32 her erfahren haben, stehen. Ich denke an ein Bild, ich will es nochmal veranschaulichen. Da war ein Vater mit seinem Sohn in den Bergen, der hatte ein Schmetterlingsnetz und dieser Junge lief einem wunderschönen, bunt schillernden Schmetterling nach. Der Vater achtete eine Weile nicht darauf und sah, wie sein Sohn immer mehr einer tiefen Schlucht entgegenlief, dem Schmetterling nach. Nicht so passiert uns das ja auch oft, dass wir irgendwas Faszinierendes sehen, jagen dem nach und achten nicht mehr auf Führung, auf das, was uns eigentlich Not tut. Der Vater hatte, er war auch Jäger, ein Gewehr dabei und er konnte, weil er mehrmals erfolglos rief, diesen Jungen nicht verbal vor dem Abgrund schützen. In der letzten Not und Verzweiflung nahm er sein Gewehr, zielte und schoss diesen Jungen ins Bein, sodass der laut aufschreiend zu Boden fiel. Er war gerettet. Macht Gott sowas bei seinen Kindern auch manchmal, dass er uns hier unter Zucht nehmen muss, wenn wir nicht seinem Wink gehorsam sind? Kennen Sie das? Ich kenne das von mir auch. Ja, nicht? Da steht übrigens auch in Hebräer Kapitel 12, dass Gott einen jeglichen Sohn, den er heranzieht oder aufnimmt, züchtigt. Und es heißt dann, darum stärkt doch endlich wieder eure müden Knie und eure lassen Gebetshände bringt ein, damit ihr feste Tritte tun könnt, nicht strauchelt und dass Lahme vielmehr gesund werde. Das ist das Ziel. Gott schlägt nichts, wie leider manchmal unvernünftige Eltern oder Pädagogen wild drauf los im eigenen Zorn, weil sie nur hier ein Ventil loswerden wollen, sondern in weiser pädagogischer Absicht. Und darum sollten wir auch das erkennen, dass Gott uns führen möchte durch seine Augen und dass er die gesamte Gemeinde in dieser Endzeit zubereiten möchte durch ein wunderbares Antriebsmittel. Und wissen Sie, was das ist? Jesus kommt bald wieder. Wenn die Liebe die Gemeinde erfüllt, nämlich, dass die Glieder des Leibes sich danach sehen, mit dem Haupt endlich vereint zu werden, dann haben sie eine Triebkraft, die nicht gesetzlich ist, sondern aus Liebe geschieht. Ich habe es wohl schon mal erwähnt, also ich muss immer so ein bisschen lächeln, wenn ich in Klassen komme, wo da Lehrer und die Schüler so einen Vertrag ausgehandelt haben. Nicht? Da steht Pflichten und Aufgaben des Lehrers, meistens zuerst, was der alles tun soll, dann Pflichten und Aufgaben der Schüler. Und wenn der eine das erfüllt, dann die anderen, nicht? Meistens wird das nie gehalten. Warum nicht? Weil das auf einer gesetzlichen Anordnungsbasis geschieht. Aber wenn da ein sehr gutes Verhältnis zwischen Lehrern und Schülern ist, ne? Oder ein Liebesverhältnis zwischen zwei Menschen, etwa zwischen Mann und Frau, müssen die sich auch da so erstens, zweitens, drittens, ABC, so eine Liste aufstellen, was sie alles zu beachten haben, nicht? Essen pünktlich sein, ja, immer lieb und freundlich sich angucken, abends nicht mürrisch sein, pünktlich da und da erscheinen, macht doch keiner, nicht? Ja, die stupften sich ja vorn zwei an, die haben sich lieb. Nicht? Die haben nämlich verstanden, das brauchen sie nicht, gell? Ich darf das mal so sagen. Ich freue mich immer, wenn junge Menschen sich lieb haben, aber hoffentlich hält das auch an bis ins hohe Alter hinein, nicht? Dass dann, wenn die natürliche Basis der Liebe nicht mehr da ist und schließlich man dann aus Gott schöpfen kann. Es ist möglich aus der Liebe des Christus heraus. Und wenn der Herr bald kommt und wir freuen uns darauf, dann ist das die Triebkraft oder die Motivation, wie wir sagen, im Hinblick auf gottgemäße Führung. Das sollen die, die aus Gott geboren sind, für ihr Leben erfahren und es umsetzen und praktizieren. Und nun möchte ich nochmal auf einige Prinzipien eingehen, die uns auch helfen, in der Praxis den Willen Gottes zu erkennen, um dann unter der Führung Gottes diesen Willen auch zu realisieren. Ich habe oft in seelsorgerlichen Gesprächen gehört, ach, das ist so schwer, den Willen Gottes zu erkennen. In meiner Situation weiß ich nicht, ob ich so oder so handeln soll. Ist das so? Sicher gibt es manchmal schwierige Situationen. Aber ich bin der Meinung, wenn Gott will, dass wir seinen Willen tun sollen, dann müssen wir, dürfen wir diesen Willen Gottes auch erkennen. Klar haben, wir sollen nicht irgendwie so diffuse Auffassungen haben von dem, was Gott will. Wir sollen doch wissen, wo der schmale Weg lang geht und nicht auf dem breiten mitwandern. Nicht, wenn Sie hier in den Bergen sich irgendwo ein Ziel vornehmen, dann studieren Sie die Karte oder Sie fragen solche, die den Weg kennen, und dann irren Sie hier doch auch nicht irgendwo herum. Und als wir jetzt in Langensteinbach eine ungarische Schwester, eine Pfarrfrau dabei hatten, da sagte sie uns Folgendes: Wenn aus Deutschland Gäste nach Ungarn kommen, dann besorgen Sie sich einen Reiseführer oder Literatur oder Bildbände, nicht? Sie beschäftigen sich mit dem Heimatland. Es fährt doch keiner einfach wild drauf los, wenn er nicht weiß, wo eben jener Ort liegt. Leider machen das ja viele nun in der Praxis der Nachfolge so, dass sie sich gar nicht genug mit dem hier beschäftigen. Das ist der Reiseführer. Wie viele machen das eigentlich von den 4 Milliarden Menschen, dass sie sich mit dem Ziel der Reise beschäftigen? Machen wir das, ihr jungen Menschen? Wisst ihr, wohin die Reise geht? Nur dann, wenn ich das Ziel kenne, kann ich jeden Schritt zum Ziel auch klar, auch wenn mal kleine Umwege drin sind, ja, oder Umleitungen da sein müssen, klar erfassen und konsequent handeln. Und damit ist das Erste, es gilt, die Heilige Schrift zu kennen. Haben wir dieses Wort Gottes studiert? Ich wundere mich immer, wie jeder Hunz und Kunz über das Wort Gottes redet. Ich frage dann, Entschuldigung, haben Sie die Bibel überhaupt schon einmal im Zusammenhang gelesen? Dann gibt es ein Stottern. Nee, nicht? Irgendwas wird zitiert, was Sie mal gehört haben. Jeder meint, mitreden zu müssen. Wenn da ein Ingenieur eine Funktion hat, redet ihm doch auch nicht jeder drein. Nicht? Es hat doch von uns keiner eine Ahnung von Statik, wenn es hier um Bau geht. Nicht? Da fragt man den Fachmann, der die statischen Berechnungen durchführt, und dann vertraut man ihm. Ja, da geht doch auch nicht jeder her und sagt, da müssen Sie die Decken Zentimeter dicker machen und so weiter. Was soll das? Nicht? Aber hier meint jeder mitreden zu können. Also entscheidend ist, dass wir das Wort Gottes lesen, dass wir es kennen, und zur Erkenntnis gehört, was unser Bruder Muhl sagt, dass wir die Fremdsprache der Bibel durch den Übersetzer Heiliger Geist erst einmal erlernen. Das geht nicht von heute auf morgen, es erlernt ja auch keiner eine Fremdsprache so von heute auf morgen, da gehört Übung dazu. Übung im Lesen, im Verstehen. Wir brauchen einen Schlüssel dazu, den der Heilige Geist uns liefert, und der Schlüssel ist das Kreuz. Und dass wir bereit sind, auf das, was geschrieben steht, auch einzugehen. Wer den Willen Gottes tun will, der wird inne werden, ob das, was geschrieben ist, von Gott ist. Nicht wer jetzt nur intellektuell darüber nachbrütet und jetzt interessante sprachliche Strukturen erkennen, erhellen will, der nicht. Wer darauf eingehen will, und wer den Heiligen Geist bittet, immer wieder recht zu übersetzen, das heißt, das Verständnis für den Inhalt zu wecken. Und das ist also ganz entscheidend, wenn wir unter der Führung Gottes stehen wollen, wenn wir uns nach Psalm 4, Vers 4 recht führen lassen wollen, als seine Heiligen. Das ist das erste Prinzip. Das zweite, dass wir erkennen nun, was Gott in der gesamten Heiligen Schrift heute in dieser Haushaltung für die, die erwählt sind vor Grundlegung der Welt, berufen in der Jetztzeit, für die an ganz entscheidenden Informationen, Inhalten und Zielen und Methoden und Verfahren anbietet. Als Pädagoge vergleiche ich das nun gern. Es ist der Inhalt, der einer Hochschule entspricht. Während im Alten Testament, in den Evangelien, vieles auch drin ist, was für die Grundschüler oder für Hauptschüler wesentlich erscheint, ist die Behauptung gerechtfertigt. Ja. Jesus sagt nämlich mal, das haben wir in der letzten Konferenz auch mal von dir gehört, nicht? In Johannes 16, ihr könnt das jetzt noch gar nicht alles tragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit kommt, wird euch in alle Wahrheit leiten. Und der Apostel Paulus, der für die Nationen bestellte Sonderapostel, deswegen lesen wir nicht nur ihn, ja, ordnen das aber ein. Der hat etwas für die aus den Nationen, die gesetzt sind, einmal mit ihm zu herrschen und zu regieren. Ist das Hochschule? Wenn Sie mit ihm herrschen und regieren wollen, müssen Sie hier auf der Hochschule des schmalen Weges, des Duldens und des Leidens geübt werden und forschen in den Schriften, in allen, aber immer unter diesem Aspekt, was Gott jetzt für uns in dem ganzen Heil in Christus Jesus hier bereithält. Und da stehen eben in den Briefen Dinge, die noch nicht in den Evangelien standen. Da wird uns etwas gesagt im Hinblick auf eine herrliche Berufung, das steht nicht in den Evangelien. Und das müssen wir erkennen. Und darum ist das so wichtig, dass wir wissen, was für die heutige Zeit gilt und wie auch Gott nach heutigen Methoden führt. Ich habe mal vor vielen Jahren eine Schrift bekommen von einem amerikanischen Heilungsevangelisten. Der sagt, wir müssen wieder so wie Israel in der Wüste durch auffällige Zeichen geführt werden, also durch so eine Wolkensäule und Feuersäule. Und dann war, habe ich ein Bild gesehen, ja, meinte er da in den Wolken, in so einer Art Wolkensäule, da wäre der Christus, der erschien nämlich wie ein Kopf. Und da meint man, das wäre das ganz Besondere. Und da sind die Leute hingerannt und sind verführt worden. Entschuldige, wenn ich das mal so hart sage. Wir müssen wissen, dass in den verschiedenen Offenbarungszeitaltern Gott unterschiedliche Offenbarungsmethoden wählt und heute eben ganz andere hat. Ich will es auch mal an einem ganz einfachen Beispiel darstellen. Kinder, die in der ersten Klasse das Lesen lernen, Die haben wunderschöne Lesebücher heute mit herrlichen Situationen, Spielsituationen dabei. Und dann werden ganz bestimmte Wörter über, wie wir sagen, Assoziationsmittel oder Medien, über Bilder veranschaulicht. Ne? Oder ganz schlicht, da ist ein Haus und dann steht auch daneben das Wort Haus, wenn man etwa von dem ganzen Wort ausgeht. Es gibt viele Methoden da. Das wird alles anschaulich gemacht. Nicht? Man kann doch nicht einem Erstklässler gleich die Bibel vorlesen, legen und sagen, so, jetzt wollen wir da mal lesen lernen. Das kann ein anderer, der intelligenzmäßig weiter vorangeschritten ist. Aber wenn Sie jetzt in der Universität den Studenten, die einen literarischen Text interpretieren sollen, nun auch so bunte Bildchen daneben setzen, nicht? Dann sagen Sie, das ist doch nicht einer Hochschule gemäß. Aber genau das passiert heute. Das kann ich Ihnen sagen, ich habe das in bitterer Erfahrung gelernt. Dass Leute sagen, hier in unserer Stunde da, in unserer Gemeinschaft ist was ganz Besonderes. Herrliche Offenbarungen. Und dann haben die Visionen und sehen Bildchen. Ich würde es Ihnen mal sagen, habe ich erlebt, nicht? Da ist ein Mädchen mit dem herrlichen Zopf und dann kommt eine Auslegung dazu. So rein sollen wir sein. Was soll denn das? Das steht doch für uns alles in der Bibel drin. Da setzt der Feind an, weil wir nicht in der Hochschule Gottes mit gottgemäßen Methoden lernen wollen, sondern uns auf Stufen zurückgeben, die im Alten Testament gegeben sind. Da sagt nämlich der Herr zu manch einem Propheten, nicht, ihr könnt Träume haben und Visionen, wer aber mein Wort hat, da schon, der sage mein Wort. Wir müssen also wissen, was Gott heute will. Und wenn Paulus sagt, dass wir erleuchtete Herzensaugen bekommen müssen, Hüllen, Wegnahme, damit wir ihn selber erkennen sollen, den Vater. Und wenn unser Leben in Christo verborgen ist und dann nochmal in Gott, dem Vaterherzen, dann frage ich Sie mal, kann man eigentlich durch eine Vision das Vaterherz Gottes kennenlernen? Unmöglich. Äußere Dinge ja, bitte, ich will das nicht abwerten, ich komme nachher nochmal darauf. Aber um das Entscheidende, das Wesen des Vaters, seine Liebe kennenzulernen, muss ich umgestaltet werden durch das Bild, in das Bild Jesu Christi und muss ihn erfahren. Nicht zwei Menschen, die sich lieben, können sicher, wenn der einen Blumenstrauß schenkt, daran erkennen, wie die Zuneigung ist. Aber letztlich kann das auch einer tun, der seine Frau unterm Vorwand liebt. Nicht? Das Herz kennenlernen, das geschieht in ganz anderen Situationen. Da muss ich das innerste Wesen erschauen. Und darum ist also wichtig, dass wir die Methoden für unsere heutige Zeit kennenlernen. Und das ist immer der Weg über die Offenbarung des Christus durch den Heiligen Geist hinein in das Vaterherz Gottes. Lernen Sie den Vater kennen, dann werden Sie nicht verführt. Denn die Liebe kann der Satan nicht nachahmen. Zeichen und Wunder kann er nachahmen. Ich glaube, das darf ich hier schon mal sagen, an Zeichen und Wunder, aber das ist kein Kriterium. Nach 2. Thessalonicher 2 wird einmal der anstatt Christus und der falsche Prophet ja, mit Zeichen und Wundern aufwarten und viele werden verführt, die meinten, alles, was in dieser Richtung passiert, wäre von Gott. Darum sage ich Ihnen, prüfen Sie die Geister. 3. Kriterium, wenn wir recht geführt werden wollen, brauchen wir die Gemeinschaft, die Brüder, die Gemeinde, die Gesamtgemeinde. Nicht nur eine Bewegung, nicht nur ein Kreis, nicht nur eine Denomination, sondern alle. Ich freue mich immer wieder, wenn hier alle Richtungen vertreten sind. Und in allen Gemeinden, Konfessionen, Denominationen hat der Herr die Seinen. Ich zitiere nochmal den lieben Bruder Walter Becker, den einige kennen, der sagt, ich bin Meno Meto Babdarbist. Nicht? Und was für Isten noch hier sind, ja, ich habe sie auch alle lieb, ich frage auch gar nicht, wo kommst du her, wo gehst du hin? Man spürt durch den Geist Gottes, durch das Band der Liebe, die Einheit des Geistes. Das ist doch entscheidend, wenn wir vom Haupt abhängen. Und darum ist also wichtig, dass Führung in der Gemeinde immer wieder nicht isoliert, einzeln, orientiert geschieht, sondern durch alle gemeinsam. Und in Einzelfragen geht das auch, prüfen an der Schrift, über Brüder, über Austausch, aber auch über solche Fragen, die geistlich sind. Nicht, wenn man manchmal allerdings auch hier und da fragt, kriegt man x verschiedene Antworten. Ich weiß, vor etwa 27, 28 Jahren vor der Ehe gefragt habe, habe ich mal gewagt zu fragen. Da sagte der dieses, der andere jenes. Da habe ich gesagt, lieben Leute, ich kann doch nicht von Frauen haben, nicht? Viele Antworten, das kann eben auch passieren, wenn es menschlich ist. Darum ist also wichtig, dass man Brüder fragt, die in der Führung Gottes auch Erfahrung haben und die die Schrift kennen und klare Weisung geben können. Und dann ein Prinzip, das ist in der Stille im Gebet. Meinen Sie, dass wenn wir heute 4 Stunden Fernsehen, wir die Führung Gottes genau erfahren können? Ich glaube es nicht. Dann können Sie sich erst die nächsten 2 Stunden gar nicht sammeln. Ne? Haben Sie schon mal versucht, wenn Sie abends ein paar Stunden Fernsehen, dann ins Bett zu gehen, noch zu beten, wie da der Kontakt klappt nach oben? Ich glaube, das funktioniert schlecht. Ich sage nichts grundsätzlich gegen das Fernsehen, das muss jeder selber entscheiden. Ich will nur sagen, durch welches Medium werden wir beeinflusst? Wer unter der Führung Jesu steht, der wird immer wieder die Stille suchen müssen. Gottes Führung fordert Stille. Sie kennen sicher auch dieses Lied. Es ist nicht das Extrem damit gemeint, dass ich stundenlang mich einschließe. Nein. Aber dass ich wirklich auch innere Muße habe, in Verbindung mit dem Wort, mir im Gebet von Gott eine Antwort zu holen. Und das heißt, dass ich nicht dauernd mit meinen Anliegen vor Gott trete, sondern dass ich auch mal hören muss. Ich habe oft erfahren, als ich früher noch Erstklässler unterrichte, wer möchte, dann waren sofort die Finger oben. Ich sage, hört da erst mal zu, was ich will. Vielleicht wollte er das ja gar nicht, was ich will, nicht? Und so machen wir es mit unserem Gott. Wir legen ihm dauernd alles vor, unsere Wünsche und Bitte, und wir hören gar nicht. Ich habe jetzt einen Lehrer, der sich gläubig nennt und zwangsweise schon ein halbes Jahr pausiert, weil er dauernd redet. Dem habe ich gesagt, hören Sie doch mal auf, überhaupt den Namen Jesu zu nennen. Hören Sie doch mal zu. Der kommt zu mir, will einen Rat haben, legt los, der spricht erst mal 2 Stunden. Ich komme überhaupt nicht zum Zuge. Na? Sie kennen sich ja auch solche Leute, die immer reden und reden, die hören überhaupt nicht hin. Und viele machen das vor Gott genauso. Die legen, wie ich das mal von einem indischen Bruder hörte, die legen Gott die Schienen hin. So, jetzt, Herrgott, fahre du da drauf mit deinem Zug und ich mache da mit, nicht? Wir sind die, die dauernd sagen, ich plane das, Herr, ich mache das, jetzt gib du deinen Segen. Macht Gott nicht. Sondern der Segnende selbst, er will uns den Weg zeigen. Und darum in der Stille im Gebet vor Gott die Weisung abwarten. Und es gibt ein wunderbares Kriterium. Der Friede Gottes, der Schiedsrichter ist in unseren Herzen. Der wird uns zeigen, ob wir den linken oder den rechten Weg gehen. Wenn Sie lange beten und nie zum Frieden darüber kommen, dann sage ich Ihnen, weg von diesem Weg. Es können sogar Hindernisse und Schwierigkeiten auf dem anderen sein, aber wenn Sie das wirklich in der Stille vor Gott bewegen und der Friede Gottes sagt, innerlich klar diesen Weg gehe, dann werden auch die Hindernisse schwinden. Es gibt in der Bibel so viele Beweise dafür, dass wir den Weg und Willen Gottes klar erkennen sollen. Dazu gehört freilich, und das möchte ich als entscheidendes Kriterium in diesem Zusammenhang nennen, dass wir bereit sind, sowohl den einen als auch den anderen Weg gehen zu wollen. Meistens sind wir nicht willens, total uns von Gott führen zu lassen. Und dann wundern wir uns manchmal, wenn wir in der Sackgasse enden. Einige kennen die schöne Geschichte, ich will sie aber trotzdem nochmal bringen. Da war ein junger Mensch, der stand auch vor der Ehefrage. Da wird es ja meistens kritisch, denn das ist ja nicht so eine spontane Ad-hoc-Angelegenheit, wo ich etwas schnell wieder revidieren kann, nicht? Die meisten jungen Menschen allerdings heute sind der Auffassung, erstmal probieren, probieren, nicht? Und was dabei rauskommt, können Sie sich ja auch denken. Nein, Gott will, dass ein Mensch zu dem anderen gehört, und da sollte man sich vor Gott klar werden. Ich habe das in vielen Gesprächen mit jungen Menschen immer wieder bewegt. Und darum muss man dann bereit sein, sich von Gott führen zu lassen. Und eben jener junge Mann dieses Beispiels, der hatte 2 ins Auge gefasst, wollte aber nun doch nur eine heiraten, was vernünftig ist. Und fragt, wie kriege ich denn das nun raus, ob die oder die? Und da hat er sich ein Zeichen erbeten, ja. Das ist auch so ein Problem mit Zeichen, nicht? Und er war wohl ein Landwirt und hat einen Gaul und sagt, so wenn an der Kreuzung, die eine wohnte rechts, ja, der Gaul rechts geht, nämlich die, geht er links, nämlich die andere. Er wollte das so fast orakelhaft da mal entscheiden. Der Gaul ging nach rechts, heiratete die und nach einem Jahr war die Ehekatastrophe da. Dann ging er zum Seelsorger, da erst, ja. Und der bohrte und bohrte und dann kam es doch heraus, ja. Da an der Kreuzung hatte er, so hat er es dann dem Seelsorger verraten, mit dem Zügel nachgeholfen, nicht? Ja, Wir lachen jetzt darüber. Übrigens ist das wieder in Ordnung gekommen, als er Buße tat. Er ist in diesem Ehejoch geblieben und Gott hat es wunderbar gemacht. Das kann Gott im Nachhinein auch wieder segnen, selbst wenn wir da einen falschen Weg mal einschlagen. Aber oft ist das für manche ein Lebenskreuz. Das habe ich gerade in meiner nächsten Bekanntschaft erfahren. Darum ist also wichtig, dass wir wirklich den Willen Gottes erkennen und auch tun wollen. Also nicht so nachhelfen. Kennen Sie das? Ich kenne das auch, dass man so doch immer ein bisschen biegt. Es muss doch sein. Und wie viele erleben gerade da die Pleiten, weil sie nicht die Liebe zur Wahrheit angenommen haben. Nämlich zur Wahrheit, dass Jesus Christus wunderbar fühlt, aber auch zur der Wahrheit, dass wir abgelegt haben den alten Menschen. Und wenn wir immer mitmischen wollen, ich und der Herr Jesus haben beschlossen, dann gibt das so eine kuriose Mischung mit Enttäuschung. Es ist also in Verbindung mit dem Gebet das Entscheidende. Und dann kann Gott, und das habe ich hier auch schon angesprochen, Gott auch durch äußere Umstände sicher das ein oder andere mit in eine solche Lebensführung einbauen. Es wird schließlich so sein müssen, auch wenn nach längerem Warten, dass Gott dann auch die Wege ebnet. Manche wollen immer mit dem Kopf durch die Wand. Und sie meinen, das müsste gehen. Nein, Gott will dann auch, auch wenn zunächst Probleme auftauchen, Hindernisse da sind, dann aber schließlich, und das bezeugt die Bibel, den Weg ebnen. Es ist ein entscheidendes Prinzip, dass Gott erst über Hindernisse, Schwierigkeiten hinabführt und dann hinauf. Zuerst Kreuz und dann Herrlichkeit. Während der Satan durch Verführung genau die Verhältnisse umdreht. Nicht? Er gaukelt vor. So fing es ja schon bei der Eva an, nicht? Durchs Anschauen, durch Vordergründiges, durch Seelisches im Gefühlsbereich, auch im intellektuellen Bereich und wo immer. Das ist es. Das war auch die Versuchung Jesu in ganz globalen Bereichen. Machtfrage, Wunderfrage, Brotfrage. Unter Umgehung des Kreuzes.
Bitte Kassette wenden.
Und da dürfen wir dann wissen, dass Gott wunderbar führt, er die Wege ebnet. Und es ist in dem Zusammenhang die Frage, dürfen wir Gläubigen nun heute in dieser Haushaltung auch mal um Zeichen bitten? Können wir auch mal tun, aber wer nur von Zeichen lebt, nicht? Wer nur meint, es müsste jetzt etwas Spektakuläres erfolgen, der wird eben nicht im Sinne der Hochschule Gottes geführt. Sehen Sie, da an der Universität wird sehr abstrakt gelehrt. Das ist auch Realität. Manche meinen nun, nicht wenn da mathematische Formeln kämen, irgendwelche, die normaler Sterblicher eben nicht fasst, das wäre keine Realität. Doch, die da mit Bonbons spielen und einen Zahlbegriff entwickeln, nicht im ersten Schuljahr, ja, die müssen so geführt werden. Aber die sollen doch mal endlich heraus, nicht wenn wir hier nun noch rechnen müssten, 27 mal 3 und müssten Bonbons dazu nehmen und die legen, ja, das wäre doch schlimm, nicht? Darum will Gott hier und da mal auch was durch Zeichen bestätigen. Auch selbst die Universitätsprofessoren müssen mal beim Schreiben überlegen, wird denn das Wort da mit IE, mit IEH oder bloß mit dem I geschrieben, nicht? Das gibt es da auch. Ne? Und dann schreiben Sie das und sehen die Wortgestalt an, dann greifen Sie auf etwas zurück, was auch beim ersten Schuljahr gemacht wird. Aber wenn der Professor nun das dauernd machen würde, nicht, dann könnte der den Lehrstuhl nicht innehaben. Und so kann Gott auch mal durch Zeichen uns führen, aber bloß nicht dauernd. Ich habe das auch erfahren, dass Gott dann mal so etwas bestätigt. Es gibt freilich solche, die dann nur von Zeichen oder Sprüchen leben oder nur von Losungen und damit das Ganze nicht mehr kennen und immer wieder dann auf solche oft aus dem Zusammenhang herausgenommenen Worte bauen und dann geht es auch schief. Ne? Wir müssen das Wort lesen auch im Zusammenhang und nicht nur immer unsere Lieblingsbrocken da herausholen, nicht nur die Rosinen aus dem Kuchen picken. Ne? Ich will Ihnen auch da nochmal ein humorvolles Beispiel bringen. Einige kennen es schon, aber es ist so nett und herzhaft zum Lachen geneigt und geeignet. Da war also einer, der auch eine Ehepartnerin suchte und wollte das von der Bibel her erfahren. Und sagt so, Herrgott, ich muss doch nun endlich da klarkommen, jetzt nun zeig mir, was das für eine Frau sein wird. Jetzt schlage ich einfach die Bibel auf Augen zu und wo mein Finger drauf zeigt, da kriege ich jetzt eine Antwort. Nicht? Wissen Sie, wo der Finger hinkam? Da stand, es wird eine lange Dürre werden. Ja. Ich merke, Sie lachen, weil Sie die Bibel kennen, denn davon war von einer langen, dürren Trockenperiode die Rede, nicht? Ich weiß noch nicht, ob er so eine lange, dürre Frau gekriegt hat, aber so machen es manche, die aufschlagen und das Bibelbuch wie so ein Orakel benutzen. Ich habe auch schon erfahren, wenn ich in Problemen steckte, ja, ich wollte die Bibel aufschlagen und dann fiel mein Wort auf einen Vers, dass der Geist Gottes mir sagte, das darfst du jetzt mal nehmen. Das kann sein, aber nicht ständig. Und wir sollen nicht ständig Sprüche ziehen. Sie können auch sicher mal zu Beginn eines Jahres so aus einem Spruchkasten von Gott so eine Losung fürs Jahr erbitten. Aber ich sage nicht nur so. Denn wir sollen das Wort des Christus reichlich unter uns wohnen lassen. Dann können wir klar geführt werden. Also Zeichen, wenn Sie ehrlich sind und den Willen Gottes tun wollen, kann Gott einmal dazugeben, aber wohl dosiert und eben nicht ständig, sondern so, wie das Bild von dem Professor habe ich gebraucht, hin und wieder mal sein kann. Und schließlich muss ich eben nochmal den Bereich, den ich schon mal ansprach, auch einbringen. Wie ist das also so mit Träumen und Visionen in der heutigen Zeit? Wir haben schon viele Weisung durch Bruder Arthur Muhl auch hier erfahren. Engel und Gesetz hängen sehr stark zusammen. Engel können uns nicht in die Wahrheiten der Gnade und ich sage des paulinischen Evangeliums einführen. Und ich war mal erschrocken, als in einer Stunde der betreffende leitende Bruder die ganze Versammlung unter Engelmächte stellte. Ja, da wusste ich, das ist nicht mein Weg. Und ich habe dann auch gesehen, wie man einem in Not befindlichen, der keine Heilsgewissheit hat, durch so eine Vision, da hatten sie einen Engel gesehen, der stand daneben und sagte, so jetzt ist alles in Ordnung. Nein, das stimmt nicht mit der Schrift überein. Sondern nur dadurch, dass ein Mensch vom Wort her weiß, Christus starb für mich, sein Blut floss für mich, ich darf Reinigung und Vergebung erfahren, durch diesen Zuspruch kann ich Gewissheit des Heils erfahren. Engel Gottes können in äußerer Führung sicher uns dienlich sein. Das war beim Apostel Paulus auf dem Schiff auch der Fall, als er nachher mit seinem Schiff vor Malta strandete. Aber im Hinblick auf Heilsgüter, was mit der Erlösung, mit der Gnade, der Rechtfertigung, was mit dem herrlichen Ziel der Berufung der Glaubenden zusammenhängt, da können uns Engel nicht leiden, denn die gelüstet ja zu schauen hinein in das, was da unten passiert, gnadenmäßig, führungsmäßig. Darum ist es nicht ein Fortschritt, wenn man nur jetzt durch Schauen von Engeln, auch Kolosser 2 ist das Thema, visionär veranlagt ist, wo dauernd eine Vision sein muss. Ich glaube auch, dass hier und da in äußeren Führung mal durch einen Traum und durch eine Vision Gott das schenken kann. Aber Gott will uns primär durch seinen Geist leiten, dass wir das Vaterherz Gottes kennen. Da geht es nach außen hin eben nicht über solche Anschauungsmittel zu. Nicht? Ich gebrauche nochmal das Beispiel von den verschiedenen Schulformen, Universitäten. Klar, in dem Kindergarten, da muss viel gespielt werden, da muss Anschauung sein oder in der Primarstufe. Und Paulus, der nachher den Weg des Leidens geführt wurde, der wunderbare Dinge innerlich schaute, der konnte ins Vaterherz Gottes wunderbar Einblick gewinnen. Das müssen wir doch sehen. Und die außergewöhnlichen Dinge, die dann auch hier im Worte Gottes beschrieben werden, vor allen Dingen, wenn ein Wechsel von einem Haushalt zum anderen war, wie das jetzt wahrscheinlich auch wieder sein kann, für Israel können solche Dinge wegweisend sein, aber für die Gemeinde gelten wirklich andere Gesetze und andere Führungsmethoden. Gehen Sie ins Wort, lesen Sie das Wort, fragen Sie auch erfahrene Brüder und lassen Sie sich hier ins Vaterherz Gottes hineinführen, wo längst schon unser Platz ist, dass wir ihn erkennen, seine Liebe, seine Gnade und erfahren, wohin Welt- und Heilsgeschichte führen. Das möchte unser großer Gott uns schenken. Erkennet doch, dass der Herr seine Heiligen wunderbar führt. Und das sei jetzt zum Schluss nochmal zusammenfassend gesagt. Wir brauchen nicht die Führung selbst in die Hand zu nehmen. Es ist entscheidend, dass wir erkennen, das ist so ein Imperativ mit dem Indikativ im Nebensatz, dass er führt. Er hat die Führung. Und hier geht es um gottgemäße Hierarchie. Gott, der Vater, Jesus Christus war zu Erdenzeiten ihm ständig in der Führung untertan. Er, das Haupt der Gemeinde, von ihm her sollen wir inspiriert werden. Das ist das Thema auch des Kolosserbriefs. Und wie viele werden inspiriert, gerade am Ende der Tage von irgendwelchen kosmischen Mächten und Kräften, wodurch sind denn viele irrlehrenden Sekten entstanden? Denken Sie an die Siebentagsadventisten. Diese Frau hatte Visionen. Oder die Begründerin der christlichen Wissenschaft. Meistens hängen zusammen, ich will das mal sagen, bitte nehmen wir das die Schwester nicht übel, Frauen, Gesetz und solche Gesichter. Vorsicht da. Das kann sein, aber wo die Führung passiert, und ich nehme an, die Brüder werden mir da zustimmen, nicht? Da wird es kritisch. Ich habe das in vielen Fällen erlebt. Darum geht das gottgemäß hierarchisch, autoritär nach Gottes Gesetzen. Und zwar nach dem, wie der Heilige Geist das durch Gnade und Liebe uns zeigt. Und dann ist der Mann, das Haupt der Familie. Und nicht die Frau, die Beherrschende. Leider ist es meistens umgekehrt heute. Das hat der Satan auch fertiggebracht durch eine falsch verstandene Emanzipation. Die Frau ist gleichwertig, aber in der Funktion andersartig. Und die Kinder mit dem Untertansein. Ich habe in der letzten Konferenz über 2. Timotheus 3 gesprochen, wo es als Endzeitzeichen gilt, dass die Kinder nicht mehr den Eltern gehorchen. Es ist nicht nur das Generationenproblem, wo es dann heißt, wie es hier, ich glaube, Bruder Schumacher sagt, wir haben noch nie so gehorsame Eltern gehabt den Kindern gegenüber wie heute. Ja, das ist doch so. Und in der Schule ist genau dasselbe, nicht? Was die Schüler wollen, ihre Bedürfnisse sollen dauernd realisiert werden. Wo diese gottgemäße Hierarchie nicht da ist, da herrscht aber die Liebe vor. Und am Bild der Ehe wird es deutlich, dass nämlich der Mann seine Frau lieben soll, wie Christus die Gemeinde. Und der tyrannisiert dann nicht die Frau. Da ist gottgemäße Führung in der Praxis. Und wenn die Dinge nicht beachtet werden, brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn die Zelle der Familie aufgelöst wird, wie heute schon in der Welt. Und wissen Sie, dass das SPD-Programm in Deutschland im Hinblick auf Familienpolitik nicht mehr nur von Familie, sondern von familialen Gruppen spricht, dass da Frauen und Männer zusammenleben können, das ist alles möglich. Das ist Zerfall und Abfall. Und darum sollen wir in der Familie gottgemäß das darstellen, was der Herr will. Dann werden wir als Einzelner, dann werden wir in der Familie, in der Gemeinde recht geführt. Und dann geht es auch in der Gemeinde nicht nach Demokratisierungstendenzen, nach Wahl, Mehrheitswahl, das war nie in der Bibel das Prinzip, sondern geistgemäße Männer wurden durch den Heiligen Geist gesetzt, durch Älteste wiederum und wie das in den paulinischen Briefen klar zu ersehen ist. Wenn die Dinge nicht stimmen, kann auch die Führung nie klar sein. Darum muss das einmal gesagt werden, was Prinzipien heute sind. Denn nie die Massen haben die Heilsgeschichte entscheidend beeinflusst, sondern immer solche, die vom Geiste Gottes inspiriert waren, die Führungsaufgaben übernahmen. Und so führt Gott, das wird hier deutlich, sehr oft auch durch andere, in der Gemeinde, in der Familie. Und wenn die geistgesalbt offen sind, sich wiederum führen lassen und nicht sich vergewaltigen lassen, sondern vom Herrn her abhängig sind, dann kann das Ziel in der Gemeinde nicht verfehlt werden. Erkenne doch, dass der Herr seine Heiligen wunderbar führt. Und ich meine, er fängt hier schon an. Wir dürfen das hier erleben, dürfen es hier erfahren. Möchte so jeder sich hineinnehmen lassen, nicht isoliert laufen, nicht ängstlich fragen, sondern offen sein für den Herrn, seine Führung in der Gemeinde, in der Familie und durch diese Methoden, wie wir sie eben vernommen haben. Dann dürfen wir gewiss sein, wird das, was Gott uns geschenkt hat, auch gottgemäß umgesetzt. Die beiden Dinge hören immer zusammen. Ich spreche hier von der herrlichen Stellung, die wir haben und dem Zustand, der dieser herrlichen Stellung gemäß immer mehr optimal, also bestens passend dargestellt werden soll. Und das schenke der Herr uns auch durch diesen Dienst. Amen.
Wir durften hören, dass der Apostel Paulus ein besonders auserwähltes Gefäß berufen worden ist, durch den Sohn Gottes, als Jesus Christus schon verherrlicht war, also vom Himmel her. In einer ausnahmsweisen, einmaligen Art. Und er immer wieder bezeugen, nicht nur darf, sondern muss, es handelt sich bei meinem Dienst um das Evangelium, das Gott mir anvertraut hat, für euch die Nationen. Während Jakobus zum Beispiel schreibt, Jakobus, Knecht Jesu Christi, den 12 Stämmen, die in der Zerstreuung sind. Tun wir gut? Oder tut ein Briefträger, sagt wir, ein Briefbote gut, dass er schaut, an wen der Brief gerichtet ist? Oder sogar der Reihe nach, wie sie da auflegen, wirft er sie in den Briefkasten. Ne? Das interessiert ja alles, was da steht. Ne? Alle. Ne? Da haben wir einen Augenblick. Paulus, nach langer Zeit, wo Gott ihn ja, in die Wüste Arabien auch in Quarantäne versetzt hat, wo der Herr allein, ohne menschliches Zutun, ihm göttliche Dinge geoffenbart hat, kommt er nach Jerusalem zurück, in der Absicht, sich jetzt mit den Aposteln, den Zwölfen, zu verbinden. Ja, die haben jetzt längst von ihm gehört, dass er bekehrt sei und auch Christus verkündige. Jetzt wollte er Gemeinschaft anknüpfen mit diesen vor ihm vorhandenen Aposteln. Er kommt in den Vorhof des Tempels in Jerusalem. Da erscheint ihm der Herr und sagt ihm, Paulus, geh schnell aus Jerusalem hinaus. Denn sie, nämlich die angesehenen Jerusalem, die Apostel, werden dein Zeugnis über mich nicht annehmen. Dann sagte er, Herr, aber ich möchte doch jetzt Gemeinschaft haben oder mich noch entschuldigen bei denen oder weiß was. Paulus, gehe schnell aus Jerusalem hinaus, denn sie werden dein Zeugnis über mich, ja, das ich dir anvertraut habe, nicht annehmen. Ja, da brauchen wir nur im Philipperbrief, ja, die Gewinn- und Verlustrechnung des Apostels Paulus schnell anzusehen. Zuerst zählt er auf, was ihm als gesetzesgetreuer, eifriger Pharisäer, Schriftgelehrter und orthodoxer Israelite Gewinn war. Nämlich, wenn irgendein anderer sich auf die Dinge vertrauend stützen will, die nach dem Gesetz sind, kurz, ich noch mehr, nämlich, jetzt zählt er auf, ich bin beschnitten am achten Tage vom Geschlecht Israel, vom Stamme Benjamin, Hebräer von Hebräern, was das Gesetz betrifft, ein Pharisäer, was den Eifer betrifft, ein Verfolger der Versammlung, was die Gerechtigkeit betrifft, die im Gesetz ist, tadellos erfunden, war ihm alles Gewinn. Das hat er abgestellt vor Gott und Menschen. Und jetzt? Aber, was irgend mir Gewinn war, die ganze Reihe, das habe ich um Christi willen für Verlust geachtet. Das geht ja. Ne? Bis jetzt hat er Gewinn gebucht, diese Dinge. Vorteil, Gewinn. Und jetzt bucht er das plötzlich als Verlust. Also, das, was ihm vorher positive Werte bedeuteten, die sind für ihn alle noch da, aber alle mit negativer Ladung. Können wir verstehen, wenn wir lesen, jetzt kommt Paulus, der Apostel, der Gnade Gottes, ohne Gesetz, ohne Werke, einfach Glaube und Barmherzigkeit und Gnade, zum letzten Mal nach Jerusalem. Er wird erkannt. Einer erschrickt und sagt, du, Wir hören ja von dir, du redest unter den Nationen wie der Mose um das Gesetz. Das stimmt doch nicht. Unmöglich, nicht? Du hast gerade Gelegenheit, jetzt zu beweisen, dass das nicht so ist. Bezahle da die Kosten für die Opfer, die jetzt da gerade im Gang sind. Übernimm und stell dich da mit ihnen unter die Situation und dann ist alles klar. Und jetzt die Begründung des Sprechers. Du siehst, Bruder Paul, Zehntausende der Juden sind gläubig an den Herrn Jesus. Wunderbar, stellen wir uns vor, in Jerusalem. Und alle sind Eiferer für das Gesetz. Aha. Und jetzt dieser Paulus hat alle Vorteile, alle Satzungen des Gesetzes für Verlust eingesetzt. Was im Gewinn war, alle Stücke des Gesetzes vom Sinai, wie den Vätern, als Verlust, als Minusposten. Ich habe gesagt, das geht noch. Nach Gewinn, wenn man von Gewinn geredet hat, dann von Verlust zu sprechen. Er fährt aber weiter, ja wahrlich, ich achte auch alles für Verlust wegen der Vortrefflichkeit der Kenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe, was mir Gewinn war, und es für Dreck achte, oder Gott sogar, auf dass ich Christum gewinne und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die Gerechtigkeit durch den Glauben Jesu Christi. Nicht meinen Glauben, nicht seinen Glauben des Paulus, sondern durch den Glauben Jesu Christi sind wir gerettet. Aha. Verstehen wir jetzt den Herrn Jesus? Paulus, geh schnell aus Jerusalem hinaus, denn sie werden dein Zeugnis, das ich dir übergeben habe, an die Nationen nicht annehmen. Verstehen wir? Ich wollte zur Darstellung bringen, bestätigen, was wir kurz gehört haben, dass es nun einmal diesem vornehmsten aller Sünder unter den Menschen gerade allein durch die Gnade Gottes geschenkt war. Ja. In der Gnade allein die ganze Herrlichkeit unseres Gottes geschenkt bekommen zu können, erkennen zu können, so überfließend gefüllt zu werden, dass er überströmend die Herrlichkeit der Liebe, der Hoffnung und des Glaubens Gottes verkündigen kann. Und ein Paulus, ein Gefäß, von dem gilt, er bekennt an einer Stelle, wo er verantwortet, sich verantworten muss, ja. Ich stehe hier, weil ich allem glaube, was geschrieben steht. So. Ich stehe hier, weil ich allem glaube, was geschrieben steht. Und er allein kann, ja, jetzt aus der Überfülle seines Herzens, ja, sagen, wir reden aber Weisheit unter denen, die in Christo vollkommen gemacht sind, aber nicht Weisheit dieser Welt, dieses Weltalls, noch der Fürsten, sondern wir reden Weisheit Gottes, die Verborgene in einem Geheimnis, zweimal verborgen, und fährt dann weiter. Ich überspringe jetzt einen wichtigen Punkt, denn genau die Dinge, jetzt kommt, leuchtet der Sonderauftrag des Paulus auf. Das, was kein Auge gesehen hat, was kein Ohr gehört hat, was in keines Menschen Herz gekommen ist, hat Gott bereitet denen, die ihn lieben. Denn der Geist, der uns gegeben ist, erforscht alle Dinge, auch die Tiefen der Gottheit. Auch die Tiefen der Gottheit. Uns aber, die wir den Herrn lieben, allein durch die Gnade, uns aber hat Gott diese Dinge geoffenbart. Und wir durften in den letzten 14 Tagen und ich sicher auch in diesen noch vor uns liegenden Tagen erleben, dass es Dinge gibt, ja, unzähliger Art oder Zahl, wo die Beweise vorliegen, dass es uns geschenkt ist, Dinge zu sehen, was kein Auge gesehen hat, zu hören, was kein Ohr gehört hat, ins Herz aufgenommen haben, was in keines Menschenherz sonst gekommen ist. Sind das Worte eines Wahnsinnigen oder sind das nüchterne, klare Gottesworte? Durch diesen Mann, Saul von Tarsus, Paulus. Ich schließe mit einem Hinweis, wie nun auch nicht nur in der Lehre, wie Israel, vorerst als Volk mit Verheißungen, tausendjähriges Reich auf der Erde, und wir mit einer himmlischen, überhimmlischen Berufung im ganzen Weltall, mit Gott, mit Christus verborgen in Gott, ganz praktische Unterschiede da sind. Ich frage, wer von uns Schwestern hat in ihrem Kleiderschrank noch einen zweiten Rock? Wer hat noch einen dritten? Ihr Heuchlerinnen. Steht geschrieben, wer zwei Röcke hat, geht dem, der keinen hat. Also einer genügt. Ihr lieben Brüder, wer von euch hat keinen Geldbeutel bei sich? Ich habe auch einen. Ja bitte, da steht geschrieben, nehme keinen Geldbeutel mit euch. Sagt Jesus seinen Jüngern. So. Wer von uns hat noch ein Bankkonto, das er nicht abgehoben und zu Füßen der Apostel gelegt hat? Bitte, steht so geschrieben. Wer hat noch ein Bankkonto? Wer besitzt noch ein Haus? Wer besitzt noch ein Feld? Warum habt ihr nicht alles verkauft, was ihr habt, und den ganzen Besitz in Flüssiges verwandelt und dem Evangelium der Mission zur Verfügung gestellt? Ihr Häusler alle, samt mir. Ja, bitte, das wären wir, wenn diese Worte und diese Ordnungen uns gelten würden. Ja, also dann könnten wir gleich die Konferenz schließen und sagen, so ist, mal geht nach Hause und verkauft alles, was ihr habt und gebt den letzten Pfennig, sonst wenn ihr 99,9% bringt zu Füßen der Apostel und den letzten Zehntel Prozent nicht, dann fällt ihr tot um vor den Füßen der Apostel. Gab's sowas? Ja, bitte. So, ich schließe mit einer Orientierung Gottes durch den Heiligen Geist und den Apostel Paulus, was er seinem jungen, tüchtigen, getreuen Mitarbeiter in dieser Hinsicht kundtut. Er sagt in 1. Timotheus 6, vorerst wieder Gewinn, es gibt solche, die meinen, die Gottseligkeit sei ein Mittel zum Gewinn. Die Gottseligkeit aber mit Genügsamkeit ist ein großer Gewinn. Und sagt dann, die Geldliebe ist ein Wurzel allen Übels. Und jetzt kommt das, was Paulus uns in diesem Zeitalter als gottgegebene Ordnung übermittelt hat. 1. Timotheus 6 von Vers 17 an. Den Reichen in dem gegenwärtigen Zeitalter gebiete. Aha, was heißt das? In dem vorangegangenen Zeitalter in Israel, wo ein ganzes Volk Gottes Gelegenheit hatte, gottgemäß sich orientieren zu können, ist vorbei mit Zerstörung Jerusalem und des Tempels, der Zerstreuung der Juden unter alle Nationen. Den Reichen in dem gegenwärtigen Zeitlauf gebiete, ist was? Erstens, nicht hochmütig zu sein. Zweitens, noch auf die Ungewissheit des Reichtums Hoffnung zu setzen. Drittens, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darreicht zum Genuss. Stimmt das hier? Ist Gutes zu tun, reich zu sein in guten Werken, freigebig zu sein, mitteilsam zu sein, also was das Gegenteil von her damit aufzuhäufen? Nämlich freigebig zu sein, mitteilsam, indem sie sich selbst eine gute Grundlage auf die Zukunft, die eigene persönliche Zukunft sammeln. Aha. Also wann, in welcher Haltung, in welchem Benehmen bin ich sicher, dass ich so alt werden kann, wie weiß wer, nicht? Und völlig unbesorgt meinem Lebensende, letzten Tagen zuschreiten kann, ja, wenn ich freigebig bin, mitteilsam und das verachte, was in den Krallen Satans ein eine Hauptzange ist, in der er seine Opfer gefangen hält. Der Betrug des Mammon. Wenn ich den Mammon nehme und sage, so, bitte, ja, ja, bitte, mitteilsam, freigebig, ne? Voll guter Werke, reich an guten Werken. Dadurch tun wir was? Um uns selbst, mir selbst, eine gute Grundlage für die Zukunft zu sichern. Und jetzt noch, auf dass sie das wirkliche Leben ergreifen. Ja, kann man sich jetzt also mit Freigebigkeit, mit Geld und Besitz und so weiter und guten Werken das wirkliche Leben sichern? Jetzt haben wir wieder das Geschenk Gottes an uns ist durch Neuzeugung und Wiedergeburt in der Kraft eines unauflöslichen Lebens. Gottes Sohn und Gottes Kind geworden zu sein. So. Jetzt handelt es sich darum, wie weit ich in diesem Leben das mir geschenkte Kapital, das Gott mir geschenkt hat, zur Verfügung stellt. Wie ich das jetzt in meinem praktischen Leben wahrnehmen kann und mich freuen kann, dass ich das wirkliche Leben jetzt was so ständig ergreifen kann, dass ich innerlich so glückselig bin und so in einer Gottseligkeit, darf man sagen, dahinschweben kann. Ja. Dann ergreife ich das, was mir geschenkt ist. Das wirkliche Leben. Ist das ein Unterschied? In Jerusalem alles verkaufen, was Besitz ist, und den letzten Pfennig zu Füßen der Apostel legen, so, oder du fällst tot um. Oder diese Ordnung, ist das ein Unterschied? Ist nicht das, was Paul, was Gott durch Paulus uns hier vor Augen führt, ist das nicht so treffend für die heutige Zeit? Ich schließe mit dem Vergleich, wenn ein ganzes Volk Israel sich an die Ordnungen hält, nicht, die dort galten, dann ist allen geholfen, nicht? Aber bei uns sind ja nur Einzelne aus allen Nationen herausgerufen. Und so schreibt Paulus, und wenn ihr dann schon freigebig seid, dann wiederum nicht so, dass ihr dann nachher selber bedürftig werdet und selber um Hilfe nachsehen müsst. Nicht? Wieder ganz sachlich, natürlich. Soweit.
Nun, weiteres Band leer.